Wir hören jetzt die Lesung aus Psalm 22 nach der Übersetzung der Basisbibel. Und ich lese jetzt die Verse 2 bis 9. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weit entfernt ist meine Rettung. Ungehört verhallt mein Hilfeschrei. Mein Gott, so rufe ich am Tag, doch du gibst keine Antwort. Und so rufe ich in der Nacht, doch nur Schweigen umgibt mich. Du aber, du bist der Heilige. Du thronst über den Lobsängern Israels. Auf dich vertrauten schon unsere Eltern. Sie vertrauten darauf, dass du sie rettest. Sie riefen zu dir und wurden gerettet. Auf dich haben sie sich verlassen und wurden nicht enttäuscht. Aber ich bin ein Wurm und kein Mensch mehr, ein Gespött der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, lachen nur über mich. Sie spitzen die Lippen, sie schütteln den Kopf. Soll er doch seine Last auf den Herrn abwälzen? Dann soll der ihn auch retten. Dann soll der ihn aus dem Elend reißen. Schließlich ist er ja sein Freund.
Ich lese die Verse 12 bis 20. Bleib nicht fern von mir, denn die Not ist so nah. Sonst habe ich niemand, der mir hilft. Die Stiere ohne Zahl haben mich umstellt. Baschanbüffel halten mich umringt. Da sperrt einer sein Maul auf, um mich zu packen. Es ist ein reißender und brüllender Löwe. Ich fühle mich wie ausgeschüttetes Wasser und habe keine Gewalt mehr über meine Glieder. Mein Lebensmut ist weich wie Wachs, dahingeschmolzen in meinem Innern. Trocken wie eine Tonscherbe ist meine Kehle und die Zunge klebt mir schon am Gaumen. So bettest du mich in den Staub zu den Toten. Ja, Hunde rotteten sich um mich zusammen. Eine Meute von Bösen hat mich eingekreist, wie ein Löwe, der bereit ist zum Sprung, um mich an Händen und Füßen zu packen. Schon zähle ich alle meine Knochen. Sie aber schauen zu, sie gaffen mich an. Schon verteilen sie meine Kleider unter sich und werfen das Los über meinen Mantel. Doch du, Herr, bleib nicht fern von mir. Du bist meine Stärke. Hilf mir schnell.
Guten Morgen. Danke für diese freundliche Begrüßung. Wir haben Verse aus Psalm 22 gehört, Karfreitag-Psalm. Wir hätten eigentlich das Ganze hören sollen, aber es ist recht lang. Aber in vielen Hinsichten bezieht sich dieser Psalm auf das, was Jesus am Kreuz erlebt hat, was da passierte. Und darum möchte ich heute einige Verse in vier kleinen Teilen vorlesen und einige kurzen Gedanken jeweils dazu sagen. Es geht darum eben, dass wir hören und merken, wie die Leute vor dem Kreuz, die da standen oder saßen, reagiert haben auf den Sohn Gottes, der für unsere Sünden dort hing. Jesus, gib uns ruhige Herzen, zuhören, was du uns persönlich und auch als Gemeinde sagen willst. Danke, Jesus, dass wir auch dir begegnen in deinem Wort. Und ich bitte, dass wir auch daraus lernen können, für uns persönlich auch. Amen. Die ersten Verse, die ich vorlese aus Matthäus 27, das sind Verse 39 bis 43. Die Vorübergehenden lästerten Jesus. Die schüttelten die Köpfe und sagten, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst, wenn du der Sohn Gottes bist, und steige vom Kreuz herab. Ebenso spotteten die hohen Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten des Volkes und sagten, andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Er ist der König Israels. Dann steige er jetzt vom Kreuz herab und wir wollen an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der helfe ihm jetzt heraus, wenn er ihn lieb hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. In der gleichen Weise schmähten ihn aber auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Das sind 3 Aussagen, die in eine Richtung gehen. Jesus wird verschmäht, wird gelästert. Es werden Worte des Hasses ihm entgegengeschleudert. Die erste Gruppe, das sind die unwissenden Sünder. Zweite Gruppe, die religiösen Sünder. Und die dritte Gruppe, das sind die verurteilten Sünder. Also die unwissenden Sünder. Das Volk geht vorbei, das war Schauspiel damals schon, schüttelt den Kopf und sagt nur, dass er den Tempel in 3 Tagen aufbaut, dann soll er das so ruhig machen. Die verstanden nicht, dass er von dem Allerheiligsten sprach, nicht von dem Tempel in Jerusalem, sondern von seinem Leib, seinem Körper, das dort in diesen Todeswehen hing. Es ging Jesus ja um Rettung, da haben die Leute recht. Aber die Rettung geschieht nur, indem er das Kreuz nicht verlässt. Es geschieht nur, wenn er den Tod nicht umgeht, sondern durch den Tod hindurchgeht. Rettung geschieht nicht durch das Umfahren des Todes, sondern den Sieg über den Tod eines Gerechten für die Ungerechten. Erst durch seine Auferstehung wird dieses Missverständnis des Volkes geklärt, wird der Tod besiegt. Die vorgefasste Meinung der Leute erwies sich als Irrweg. Der Weg Gottes entspricht sicher nicht ihren oder unseren Vorstellungen, menschlichen Vorstellungen, aber das war Gottes Weg. Die religiösen Sünder, die hohen Priester, Schriftgelehrten, die Ältesten des Volkes, hätten sie das nicht eigentlich besser wissen müssen? Eigentlich ja, ne? Aber ist es wirklich heute ganz anders? Zumindest hat das Volk Jesus direkt angesprochen. Diese Gruppe, die religiösen Sünder, reden über ihn. Gott soll helfen, sagten sie, wenn Jesus dieser rettende König Israel sein soll. Das heißt, Gott vertrauen, aber nach ihren eigenen Vorstellungen. Sie sagten, er soll den Menschen helfen, und wenn nicht, dann fehlt es ihm an dem Wesentlichen, an dem Vertrauen zu Gott. Dann kann er doch nicht der Sohn Gottes sein. Er kann nicht der König sein, Israels König. Und trotz des Alten Testamentes, und wir müssen für uns sagen, des Alten und des Neuen Testamentes, haben sie und vielleicht wir viel zu wenig von Gottes Wegen in der Kreuzigung Jesu verstanden. Bilden wir uns auch einen Gott vor, der unseren Vorstellungen entspricht? Es ist natürlich einfacher, über Gott, über Jesus zu reden. Das tun die Theologen sowieso seit 2000 Jahren. Die reden über Gott. Aber mit Jesus, mit Gott zu reden, ist was anderes. Ich weiß, das ist nicht leicht, uns von Gottes Vorstellungen bestimmen zu lassen. Wir wollen Gott in der Hand haben, wir wollen über Gott bestimmen, ihn zurechtschneiden, Jesus zurechtschneiden, wie er uns passt. Aber wir können das nicht mit Gott machen. Wir können Gott nicht auf unsere Ebene bringen, ihn zurechtschneiden, damit er uns gefällt, wie er ist. Das geht nicht. Und dann die dritte Gruppe, die beiden Herren, Räuber, Verbrecher neben ihm an den Kreuzen. Das waren die Hoffnungslosen, die waren zu Recht verurteilt. Und sicher haben sie auch gedacht, ja, Gott ist schuld. Wieso hänge ich hier? Das muss Gottes Schuld sein, nicht meine Schuld. No future für diese Leute. Nicht einmal freitags bis donnerstags future. Nein, kein future, no Zukunft. Die mussten nur ein paar Stunden Qual aushalten. Und ich möchte nicht daran denken, wie furchtbar, wie schrecklich das, wie grauenvoll das gewesen sein muss. Aber sind wir nicht auch verurteilte Sünder? Ja und nein. Der eine Verbrecher, da kommen wir nachher kurz dazu, erkannte im letzten Augenblick, worum es eigentlich ging. Aber ich sage das mit Luther mal. Semper justus et peccator. Immer, immer gerecht und Sünder. Vor Gott sind wir alle Peccatoris, wir sind alle Sünder. Aber vor Gott durch Christus sind wir gerecht, weil er für uns am Kreuz starb und nicht herunterkam. Also nicht unser Verdienst. Hoffnungslose waren diese Herren, diese beiden, die Jesus verschmäht haben. Aber es gibt Hoffnung. Da werden wir nachher gleich was dazu sagen. Herr Jesus, wahrscheinlich verbinden wir in uns selbst alle drei Arten von Menschen, die dich verschmäht haben. Vergib uns, Herr, wo wir nicht mit diesem Vertrauen, den du von uns erwartest, auf dich reagiert haben, wo wir eher geschwiegen oder sogar gelästert haben, statt dir unser Vertrauen, unser Leben zu geben. Amen. Die Fortsetzung des Matthäus-Textes von Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über die ganze Erde bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde schrie Jesus laut auf, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als es einige von den dort Stehenden hörten, sagten sie, dieser ruft den Elia. Und alsbald lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen sagten, na halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Da schrie Jesus abermals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Wir haben am Anfang des Psalms 22 diese Worte schon gehört. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein verzweifelter Schrei. Wir können das so erklären. Jesus ist durch unsere Sünde vom Vater getrennt. Sein Werk hat er am Kreuz vollendet. Und jemand stand da, ein Soldat vielleicht, und meinte, Jesus rufe den Elia, den Propheten aus dem Alten Testament, zur Hilfe. Und er wollte ihm ein kleines Gnadengetränk aus seiner eigenen Feldflasche bringen. Essig mit Wein durchtränkt, gemischt. Es war gut gemeint. Wir haben manchmal das Bild dieser Soldaten, das waren alle ganz böse Männer. Aber das war gut gemeint. Denn das war eine Art, ja, ich sag mal so, Beruhigungsmittel für den Menschen, der am Kreuz so litt. Es war gut gemeint, aber trotzdem falsch, denn Jesus wollte sehr bewusst diese Zeit allein durchstehen, ohne betäubt zu sein. Aber gut gemeint, ich weiß, man sagt, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, aber in diesem Fall, es zeigt mir, dass auch Menschen, die ohne Jesus Christus sind, auch doch Zeichen der Gnade Gottes geben können. Die Welt ist nicht so schön einzuteilen, die Guten, die Christen, die Bösen, alle anderen. Dieser Mann wollte Jesus was Gutes tun, ein Zeichen der Freundlichkeit, der Gnade, eine kleine Hilfe. Mehr konnte das ja auch nicht sein. Aber ist das nicht so? Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir auch manchmal so. Menschen ohne Christus könnten manchmal liebevoller sein, als ich, der ich mich nach dem Namen Jesu nenne. Vielleicht könnt ihr das auch euch vorstellen, weiß ich nicht. Es gibt eine Geschichte vorher. Die Mütter, die brachten ihre Kinder zu Jesus. Er sollte sie segnen. Und was sagten die frommen Jünger Jesu? Schickt sie weg, die stören. Wir wollen die nicht hier haben. Und Jesus sagte, lasst die Kinder zu mir kommen. Schickt sie nicht weg. Das dürft ihr nicht. Wer weiß, welchen Segen von dieser Handlung Jesu damals mit den Müttern und Kindern ausgegangen ist. Wer weiß, was der Soldat, der so gedacht hat und ein klein wenig Trost, Hilfe spenden wollte, wer weiß, was er auch später durch diesen Wunsch, diese versuchte Hilfe erfahren hat von Gott, wissen wir nicht. Aber das Weg zu Gott ist nicht so auch geradlinig. Manchmal gibt es solche Sachen, ein Segen, ein gutes Wort, ein Glas Wasser in meinem Namen, sagt Jesus. Und das kann vieles, vieles bewirken. Wir können danken, dass Menschen helfen. Und wir wissen, wie viele Menschen, nicht nur in der Ukraine, nicht nur in Israel und Gaza, Hilfe brauchen. Vielleicht sollten wir auch manchmal beten für die, die versuchen, da in diesen Noten, Elend, diesen Situationen und manch andere in der Welt Hilfe geben wollen. Schauen wir auf solche Leute, die das tun, der Soldat, die Mütter mit ihren Kindern, und praktizieren wir das doch auch. Herr Jesus, lass uns lernen, Gutes zu tun für andere in Not, die traurig sind, krank, leidend in Kriegsgebieten. Lass es nicht nur Worte sein, Herr, auch in unserer eigenen Umgebung, wo wir Trost oder eine kleine Hilfe, ein Glas Wasser in deinem Namen spenden können. Amen. Es passt zum nächsten Text aus Lukas 23 von Vers 39. Einer der gehängten Verbrecher lästerte Jesus. Bist du nicht der Christus? Rette dich und uns. Der andere antwortete vorwurfsvoll zu ihm, hast du denn auch gar keine Furcht vor Gott, da du doch dem gleichen Urteil verfallen bist? Und wir zwar gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte, Jesus, gedenke meine, wenn du mit deiner Königsherrschaft kommst. Und er sprach Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Sogar am Kreuz hat Jesus Menschen gespalten. Er hing damals zwischen zwei Verbrechern. Einer sagt: Rette dich, rette uns. Er sagt wieder, was Jesus zu tun hat. In der Situation, wer kann ihm das verübeln? Aber der andere kommt mit einem Bekenntnis und dann mit einer Bitte. Ein Bekenntnis zu seiner eigenen Schuld. Ich bin in derselben Situation wie Gott. Aber ich bin schuldig daran. Er, Jesus, der neben mir hängt, nicht. Der ist nicht schuldig an seinem Leid und Elend. Und in diese Situation kommt er mit einer Bitte, mit einer Vertrauensaussage, mit einer Hoffnungsaussage. Wir sind durch eigene Schuld in das Gericht am Kreuz geraten, aber nicht er, Jesus. Du bist es nicht deswegen hier. Ich vertraue dir über das Kreuz hinaus. Ich will dir gehören in deinem Reich. Er nimmt nicht nur für Jesus Partei, das wäre schon gut, aber er geht einen Schritt weiter. Sein Leben hat er verwirkt, das weiß er, das hat er erkannt. Aber er hat auch was anderes erkannt. Jesus Christus hat Möglichkeiten über den Tod hinaus, ewige Möglichkeiten, Hoffnungen angesichts des Kreuzes. Hoffnung, die schon am Kreuz zur Sprache kommt, nicht erst nach der Kreuzigung, sondern jetzt in diesem Augenblick, wo Jesus da hängt. Das ist erstaunlich, nicht wahr? Wenn er das schon merken konnte, diese Verbrecher, können wir das nicht auch entdecken für uns? Heute und morgen und in Ewigkeit. Keiner von uns hängt an einem Kreuz. Aber offensichtlich gibt es keine Lebenslage, die noch so schlimm und furchtbar und grauenvoll wäre, in der uns nicht Jesus Hoffnung schenken könnte, Zukunft versprechen könnte. Es gibt keine Situation, wo das nicht geschehen könnte. Weißt du das? Glaubst du das? Danke, Herr Jesus, dass dort am Kreuz Hoffnung, Zukunft entstehen konnte in einer hoffnungslosen, zukunftslosen Situation. Danke, Herr, dass du diesem Mann in den letzten Augenblicken auch seines Lebens begegnet bist und ihm diese Hoffnung, diese Zukunft mit dir selbst versprochen hast. Amen. Zwei Verse zum Schluss. Lukas 23, Vers 47 und Markus 15, 39. Als aber der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sprach: Dieser Mensch ist wirklich ein Gerechter. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber in der Nähe stand, sah, dass er auf diese Weise verschieden war, sprach er: Dieser Mensch war in Wahrheit Gottes Sohn. Der Hauptmann, ein Ausländer, wahrscheinlich Römer, Soldat, jedenfalls der feindlichen römischen Besatzungsmacht, wird zum Bekenner für Christus. Darum soll er das letzte Wort heute haben. Er sieht alles, was passiert, was geschieht. Er bekennt, dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Einer, der nichts Böses wie die anderen neben ihm getan haben. Aber es wird gesteigert sogar, noch mehr, noch tiefer zum Ausdruck gebracht. Dieser Mensch war in Wirklichkeit Gottes Sohn. Und beides stimmt natürlich hundertprozentig. Das ist der Ausgangspunkt zum neuen Leben. Die Verbrecher sterben sehr bald. Der Hauptmann muss zum Alltag, Dienstalltag, zurückkehren. Aber welche Konsequenzen hatte das für ihn, dieses Bekenntnis, was er damals aussprach? Und welche Konsequenzen hat dieses Bekenntnis auch für uns, die wir auch ja in unserem Alltagsleben nach dem Gottesdienst zurückkehren? Eins ist deutlich, wir leben nach dem Kreuz und nach der Auferstehung. Es kann nicht beim Alten bleiben, denn die alten Grundsätze, Vorstellungen, die sind nun über Bord geworfen worden, wie wir schon anfangs gehört haben. Vom dritten Tag und vom leeren Grab an ist das nun unveränderlich. Karfreitag endet mit Hoffnung und nicht Verzweiflung. Dieser Mann hat es erkannt. Ich wünsche mir immer wieder und uns immer wieder, dass auch wir das erkennen können und auch tun. Gehören unsere Herzen? Gehört dein Herz ganz dem Mann von Golgatha? Ich hoffe das. Ich wünsche das dir. Und wenn es so ist, dann singen wir zusammen das letzte Lied, das ein mutiges, ein freudiges Hoffnungslied, aber auch für Karfreitag ist. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Amen.